Den Text brauche ich ja nicht mehr verlesen, den habt ihr ja schon gesehen. Sehr liebevoll gemacht und auch für die Kinder einprägsam. Ich möchte gerne noch mal wieder so ein bisschen zurück zu Ostern. Wir haken solche Feste eigentlich sehr schnell ab. Es ist eine Routine, wie das schon vorhin gesagt worden ist. Und eigentlich ist nach Ostern ist vor Ostern, ne? Nur es dauert dann noch ein paar Tage, bis es dann soweit ist. Aber Ostern ist das einschneidende Ereignis, was uns letztlich zu denen macht, zusammen mit Pfingsten und mit Weihnachten, was wir eigentlich sind, Nachfolger Jesu. Und dass das nicht immer einfach ist, das haben die Jünger eigentlich schon gemerkt, so ganz kurz nach Ostern. Und das hat ja der Text ein bisschen deutlich gemacht. Hat ja einer die Schnauze voll gehabt. Ich sag's mal ganz platt. Schlimmsten Befürchtungen sind ja ausgekommen. Lebenstraum auf einmal in Rauch aufgelöst. Ist ja kein Wunder, dass man sich dann zurückzieht, die Wunden leckt und sich fragt, wie soll es weitergehen. Thomas. Tja, einer der 12. Ich möchte hier diese Vorbemerkung gerne machen, dass dieser Thomas nichts zu tun hat mit all den Thomasen, die wir hier in der Gemeinde haben. Ja? Also die Ähnlichkeit ist nur zufällig. Aber einer der 12 Jünger, auch Thomas, 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. 3 Jahre lang die Nähe Gottes erlebt in der Person Jesu. 3 Jahre lang gemerkt, was Gott eigentlich vorhat, wie er in dieser Welt unterwegs ist und versucht, Menschen wieder in seine Nähe zu bringen. Dadurch, dass Sünden vergeben worden sind, Heilungen stattgefunden haben. Die Evangelien berichten ja sehr vielfältig davon. Sogar Tote auferweckt. 3 Jahre lang ist Thomas mit den anderen 11 und mit Jesus durch die Lande gezogen und hat alles miterlebt oder vieles, vielleicht nicht alles, aber vieles miterlebt. Und irgendwie, wenn man so durch die Bibel hindurch schaut und die Evangelien liest, scheint er so eine Randfigur gewesen zu sein. Ein Zweifler. Einer, der ein bisschen in Distanz geht und ja, auch ein bisschen, wie soll man sagen, fatalistisch eingestellt? Vielleicht ja. Denn wenn man die Geschichte liest, wenn Jesus beschließt, zu Lazarus zu gehen, der gestorben ist und sagt, jetzt wollen wir mal zu ihm gehen, weil ich vorhabe, ihn aufzuerwecken, sagt er, lass uns mitgehen und mit ihm sterben. Also nicht unbedingt eine ganz positive Lebenseinstellung. Und später lesen wir, wenn Jesus davon redet, dass im Hause seines Vaters viele Wohnungen sind und er hingeht, die Jünger eine Wohnung zu bereiten. Und Jesus dann sagt, und wenn ich wiederkomme, will ich euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und da sagt Thomas, ach, wir wissen gar nicht, wo du hingehst. Wie können wir denn den Weg wissen? Und dann kommt ja diese Aussage Jesu, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und jetzt, Gefangennahme, Karfreitag, die Kreuzigung, die Grablegung, das muss der Thomas erstmal verarbeiten. Irgendwie ist das doch nicht so haften geblieben, wie man sich das eigentlich erhofft und erwünscht hat von den Jüngern. Wie das manches Mal vielleicht auch sogar bei uns der Fall ist. Mal vieles miterlebt, ach ja, und das war es dann. Thomas ein Zweifler, einer, der eher das Schwere sieht, so wie, vielleicht ein bisschen schwer ausgedrückt, aber so ein Bremser vom Dienst. schwer für eine Sache zu begeistern. Jetzt ist alles vorbei. Und dann muss ich erstmal Abstand gewinnen. Wie soll das Leben weitergehen? Kein Aufstieg möglich, muss wieder irgendwie von vorne anfangen. Und dann begegnet er nicht am ersten Abend, weil dann ist er gar nicht dabei, aber so im Laufe der ersten Woche begegnet er die Jünger. Und die reden ganz begeistert. Wir haben Jesus gesehen, der ist auferstanden. Ja, ja. Wer es glaubt, wird selig. Ich muss es erst mal sehen. Meine Hände in die Nägellöcher reinstecken. Meine Hand erst mal in seine Seite, wo der Speer reingegangen ist, reinstecken. Zuerst sehen, dann glauben. Das kennen wir doch alle. Dann ist die Begeisterung von anderen auf einmal verpufft, weil wir es nicht annehmen können. Haben die denn richtig gesehen, was sie gesehen haben? Oder ist das auch nur so ein Gedankengang, den man nicht nachvollziehen kann? Tja, kann eigentlich gar nicht wahr sein. Wer tot ist, ist tot. Mausetot. Und jetzt soll Jesus leben? Nee. Und auf einmal ist noch etwas weitere Distanz zu den Jüngern. Die Zweifel schlägt noch mal ein bisschen besser zu. Das einzige Gute an der Sache ist, Thomas lässt sich wieder zu den Jüngern einladen. Komm doch mit dazu. Wir sind noch einmal zusammen. Auch wenn wir das nicht angstfrei machen, wenn die Türen verschlossen sind, setzen wir uns zusammen und wollen noch mal miteinander nachdenken, vielleicht Gott loben und uns erinnern an den ersten Osterabend, als Jesus schon in unserer Mitte war. Aber komm doch mit, Thomas. Sei dabei. Setze dich doch nicht ganz ab. Und der Thomas ist dann dabei an dem zweiten Abend nach einer Woche. Auch hier wieder die Türen zugemacht, damit die Verantwortlichen und Machthaber in der Umgebung das nicht mitbekommen und nicht sofortigen Zugriff haben. Und dann erscheint wieder das Erstaunliche. Auf einmal ist Jesus inmitten der Jünger. Er erscheint. Lässt sich gar nicht aufhalten von den verschlossenen Türen, sondern er ist dabei. Und auch wenn er das Gespräch von Thomas mit den Jüngern gar nicht mitbekommen hat, er weiß genau, was den Thomas eigentlich quält, dieser Unglaube, dass er es nicht wahrhaben kann, dass Jesus lebt. Und er sagt, komm her, Thomas, schau mal, meine Hände, meine Seite, du wolltest doch deine Hand da reinlegen. Jetzt komm und sei nicht ungläubig, sondern glaube. Für mich war es erstaunlich in meiner Vorbereitung, dass Jesus diesen Weg geht. Nicht nur für die Allgemeinheit, sondern dass er sogar den letzten Zweifler in dieser Situation bewusst selbst persönlich anspricht. Dass ihm daran gelegen ist, dass er zum Glauben kommt. Wie ist Jesus, mit welchem Auftrag ist Jesus in diese Welt gekommen? Nämlich um die Welt zu retten. Um sie alle zu retten. Ich habe sie alle, sagt Jesus in dem hohen priesterlichen Gebet, ich habe sie alle bewahrt, bis auf den einen, der sich persönlich von mir verabschiedet hat, indem er mich verraten hat. Judas. Ich habe sie alle bewahrt. Und so ist es Jesus auch nach seiner Auferstehung ein großes Anliegen, dass auch der Thomas dabei ist. Er ist sich nicht zu schade, einen Zweifler anzunehmen. Und das ist er bis auf diesen Tag eigentlich nicht. Jesus ist sich nicht zu schade für die, die nicht immer voller Begeisterung hier vorne stehen und sagen, kannst du mal sehen, das und das und das haben wir alles mit dem Herrn erlebt. Sondern die manches Mal am Leben verzweifeln, die dastehen und sagen, soll es wirklich wahr sein? Und was heißt das dann für mich? Soll es wirklich wahr sein, dass er lebt und dass er auch für mich einen Plan hat, einen Weg hat über das Leben in dieser Welt hinaus? Dass es wirklich wahr ist, das, was er sagt, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und ich will euch die Fülle geben und ewiges Leben. Ist das wirklich wahr? Jesus kommt und er spricht an. Denn das, was er gesagt hat in Johannes 3, Vers 16, das Evangelium in Kurzform, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und bei alle ist auch ein Zweifler nicht ausgesperrt, nicht ausgenommen, nicht aufs Abstellgleis gestellt. Dann ist sogar ein Zweifler einer, der Schwierigkeiten hat, das alles sofort anzunehmen, mit eingenommen. Es ist für mich auch erstaunlich gewesen in der Vorbereitung, dass Jesus an dem ersten Abend, und ich möchte das hier an dieser Stelle gerne miteinander verbinden, wie er das auch am zweiten Abend macht, erstmal begrüßt mit dem Shalom. Friede sei euch. Shalom, Friede und Heil sei mit euch. Gutes gewünscht. Friede. Nicht dieses Aufgewühltsein durch die Ereignisse dieser Welt, sondern der Friede Gottes, von dem Paulus schreibt in dem Philipperbrief, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, dass er eure Herzen und Sinne bewahre in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Friede, den die Welt nicht geben kann. Der Friede, den die Welt auch nicht nehmen kann. Und diesen Frieden spricht Jesus seinen Jüngern zu. Am ersten Abend, am zweiten Abend, heute noch. Der Auferstandene wünscht uns diesen Frieden. Der Auferstandene möchte, dass es unserer Seele gut geht. So gut, weil er ewiges Leben hat in der Nähe Gottes. Aber der Friede Gottes wird verbunden mit einem Auftrag, schon am ersten Abend. Ein Auftrag, den jetzt auch im Nachgang der Thomas und so ein paar tausend Jahre später auch wir bekommen. Empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wenn ihr sie jemand behaltet, ihm sind sie behalten. Als ich darüber nachdachte, hat es mich nochmal richtig berührt, weil das ist ein Auftrag. Auftrag auch, den Jesus mit in diese Welt hineingenommen hat. Zu vergeben. Und zu vergeben heißt, die Trennung aufzuheben. Eine Brücke zu bauen. Dass Gemeinschaft wieder aufs Neue möglich ist. Gemeinschaft von Mensch mit Gott, aber Gemeinschaft auch von Mensch zu Mensch. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und der Glaube, unser Glaube an den auferstandenen Herrn, macht uns ja zu Kinder Gottes. Aus Gnade. macht uns zu Hausgenossen, macht uns zu Miterben. Und von daher auch zu Miterben eines Auftrages, den wir haben. Den Paulus nochmal formuliert in dem 2. Korintherbrief, in dem 5. Kapitel, wo er sagt, Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Und wir jetzt, Botschafter an Christi Stadt, haben den Auftrag zu verkündigen und zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Bringt euer Leben im Verhältnis zu Gott in Ordnung. Die ausgestreckte Hand Gottes ist schon längst da. Die Liebe, die er für uns Menschen hat, hat er schon längst unter Beweis gestellt. Und das Kreuz ist das Zeichen dafür. Denn Christus gab sich in den Tod, hat alle Schuld, die Schuld aller Menschen auf sich geladen, auch die Schuld und den Zweifel eines Thomas. Auch meine und eure Schuld. Sie ist hinweggetan. Und so dürfen wir als Versöhnte mit Gott leben. Dürfen wir und sollen wir auch anderen Menschen diese Versöhnung ermöglichen. Sie beginnt mit Vergebung. Denn Vergebung setzt zunächst mal frei. Was ich erfahren habe, ist, dass wenn ich anfange zu vergeben, befreit es mich erstmal von all den Bindungen, die ich habe. Dass ich meinen Rucksack mit all den Lasten, die da sind, also wirklich als Altlasten am Kreuz lassen kann. Meine Beziehung zu demjenigen, den ich vergebe, wird eine andere. Was der andere damit macht, ist nicht mein Bier zunächst mal. Alkoholfrei ist, ich muss das gestehen, aber sei mal dahingestellt. Wenn der andere auch will, vergeben will, ist Versöhnung möglich. Sie kann nicht erzwungen werden. Sie geschieht immer freiwillig. Das, was Gott freiwillig gemacht hat, seine Hand ausgestreckt und schon vollbracht am Kreuz. Ich brauche nur Ja sagen. Das ist ja das. Eine Gegenleistung wird nicht verlangt. Ich brauche nur Ja sagen zu dem Angebot Gottes, das er gemacht hat. Und dann steht's wie ein neuer Bund. Vergebung ist möglich, Versöhnung ist möglich. Wir brauchen dieses Alte, was wir mit uns rumschleppen, nicht immer mit uns rumschleppen, sondern wir dürfen es abgeben am Kreuz. Wir dürfen unseren Zweifel am Kreuz lassen, zurücklassen. Der Glaube ist eigentlich wie eine Art von Ehe. Wo der Thomas zunächst mal sagt, solange wie ich diesen Beweis nicht habe, will ich nicht glauben. Wird er aufgefordert zu glauben. Ja, willst du glauben oder willst du nicht glauben? Unabhängig davon, ob es jetzt abends oder morgens früh ist oder ein grauer Montag, wo viel Arbeit auf einen wartet. Es ist wie eine Ehe. Ja, ich will glauben. Eine Entscheidung, die ich treffe. Eine Entscheidung, die wir vermutlich alle getroffen haben. Irgendwann. Ja, ich will. Und solange wie ich diese Entscheidung nicht treffe, werde ich nie erfahren, was sich dahinter verbirgt. Erst wenn ich diese Entscheidung getroffen habe und durch die Tür gegangen bin, am Kreuz von Golgatha vorbei, Teilhabe an der Auferstehung Christi, werde ich erfahren, was es bedeutet. Ein Leben in der Fülle, aber anders als gedacht. voller Aufgaben, Spannung, Niederlagen. Es gehört alles dazu. Und trotzdem, es hat sich etwas verändert durch dieses Ja, ich will. Der Bund, den Gott uns anbietet, wird festgemacht. Das ist für mich die Botschaft, die auch in diesem Text drin steht. Nun, Thomas, hör doch mal auf mit deinem Zweifel. Schlage ein. Hier sind meine Hände, meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern glaube. Sag doch ja. Ein Ja, das uns auch heute angeboten wird. In den Krisenzeiten, in denen wir momentan stecken. Mittendrin und fest zu bleiben. Gott sagt ja zu uns. Sagen wir auch in unserer Zeit so ja zu ihm. Auch wenn es ans Älterwerden geht und wir nicht mehr so können, wie wir möchten. Wenn es alles etwas beschwerlicher wird. Oder wenn andere Veränderungen anstehen. Die Frage ist, will ich oder will ich nicht? Thomas, willst du glauben? Willst du glauben, dass ich der Auferstandene, dass ich der Christus bin? Dann komm, schlag ein. Mach fest und lass zurück, was dich hindert. Das ist auch die Botschaft, die wir hier heute miteinander haben werden im Abendmahl. Weil wir bekennen im Abendmahl, dass Christus sein Leben für uns dahingegeben hat, wie wir es auch formulieren. Und dass er sein Blut für uns vergossen hat. Und das galt damals schon, auch schon eine Woche nach Ostern, nach der Auferstehung. Das hat bis heute Bestand. Weil Jesus gesagt hat, so oft ihr es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Vergegenwärtige euch das, dass ich für euch, für dich und für mich ans Kreuz gegangen bin, dass ich gestorben bin. Aber ich bin nicht im Grab geblieben, sondern ich lebe. Und wenn ich auch die Narben davon getragen habe und immer noch trage als Merkmal, ich lebe. Und wie sagt er? Ihr sollt mit mir leben. Aber dafür muss ich festmachen. Einen Angelhaken auswerfen mit Schnur. Damit ich da dranbleiben kann. Das ist der Grund, warum wir auch heute Morgen hier sind. Das ist der Grund, warum wir miteinander feiern. Der wahre Morgenstern ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und er lebt auch in mir. Denn alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die nach seinem Namen auferstanden sind. Oder diese Verbindung eingegangen sind. Und Paulus schreibt in dem Galaterbrief, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und weil das so ist, dürfen wir auch in unsere Welt hineingehen und dort, wo es nur möglich ist, Vergebung aussprechen. Damit diese Beziehungen wieder geheilt werden können. Damit Heilung in dieser Welt stattfindet. Was für eine Botschaft bringt eigentlich Ostern und im Nachgang von Ostern? Dass wir Teilhaber der Herrlichkeit Gottes sind. Teilhaber an seinem Sieg, Teilhaber an seiner Herrlichkeit. Und wir sind Kinder Gottes, auch wenn wir noch nicht genau wissen, was das alles bedeutet, wie wir das in dem ersten Johannesbrief nachlesen können. Aber irgendwann werden wir es wissen. Irgendwann habe ich mal den wunderschönen Satz, ich behalte immer so merkwürdige Sätze so im Gedächtnis und ab und dann kommen die wieder hoch, gehört, wir haben eine Ewigkeit vor uns. Nur eine kurze Zeit, uns darauf vorzubereiten. Also nutzen wir diese kurze Zeit der Vorbereitung, dass wir ohne Makel vor Gott treten können, mit dem Herzen voller Liebe und sagen können, ich freue mich, ich brauche keine Angst haben, ich freue mich, dich irgendwann von Angesicht zu sehen. Sei nicht ungläubig, sondern glaube. Auch wenn wir Jesus nicht gesehen haben. Zu Anfang habe ich ja gesagt, wer es glaubt, wird selig. Das ist so eine wunderschöne Aussage. Irgendwann hatte auch jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, kann sein, dass das der Luther war, er konnte das ja auch mit Sätzen umgehen. Er hat gesagt, es geht nicht um, wer es glaubt, wird selig, sondern wer glaubt, wird selig. Und das ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag aufs Neue zu treffen haben. Und das wünsche ich uns. Wer glaubt, wird selig. Amen.